Let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright.
Herzlich willkommen zu unserem mobile.de Moor-Podcast. Heute sprechen wir über Themen digitaler Vertrieb und Autohausmarketing. Und da braucht man natürlich einen Profi an der Seite, denn das können wir ja nicht alleine erzählen. Und da haben wir uns irgendwie den coolsten eingeladen, den wir gerade kriegen könnten. Und das ist Sascha Rövekamp. Herzlich willkommen, Sascha. Schön, dass du da bist.
Schöne Einleitung. Hallo Dirk, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, du wirst ja sehr oft vorgestellt in der letzten Zeit. Und als ich vorher schon im Autohandel bin, ja auch viel unterwegs, ne, und habe ich gesagt, ja, unser nächster Podcast, wir werden oft darauf angesprochen, da kommt der Sascha Rövekamp. Ach, der ist doch überall auf LinkedIn, ganz LinkedIn ist voll. Und ich war mal bei einer Veranstaltung und der hat eine super Rede gehalten und auch Kollegen wussten das dann schon. Und dann habe ich gesagt, ja, genau dieser Sascha, der kommt zu uns. Also habe ich gedacht, brauchst du irgendeine Einleitung, die auf alle Fälle passt.
Sehr gut gewählt.
Genau, und ja, viele kennen dich, weil du so viel Gas gibst in den letzten, zwei, drei Jahren, wo du selbstständig bist mit deiner eigenen Unternehmensberatung für den Autohandel, für Dienstleister. Und es gibt aber auch viele in der Branche, die kennen dich von noch davor, denn du hattest ein Vorleben direkt im Autohandel.
Ich hatte ein Leben davor.
Ja, erzähl doch mal, wie ist das alles passiert? Was ist da geschehen?
Oh Gott, ja. Ja, du, die Kurzfassung für alle, die ja auch hier zuhören, das ist auch, dass wir auch zu den spannenden Themen noch kommen, weil ich rede lieber über die Zukunft eigentlich als über die Vergangenheit immer, weil da haben wir genug Herausforderungen. Aber ja, ich bin Autohauskind. Also ich, ehrlicherweise, ich habe meinen allerersten Kaufvertrag für ein Auto mit 15 in einem Jugendheim gemacht, mit einem Skoda Favorit, den ich auf einem mobile.de-Kaufvertrag gemacht habe. Ich werde den auch gleich nochmal in die Kamera halten können, den habe ich nämlich gefunden noch, den gibt es noch. Also der mobile.de-Vordruck war mein allererster Kaufvertrag in meinem Leben. Da hatte ich damals von meinem Tankstellen-Nebenjob, neben der Schule habe ich Autos abgespritzt und der Tankstelleninhaber hat mir ein Auto geschenkt, was meine Eltern nicht so gut fanden, als ich mit 15 auf dem Dorf dann ein bisschen Auto gefahren bin. Und dann musste ich den halt weggeben und dann bin ich ins Jugendheim gegangen damals und dort habe ich den an jemanden verkauft. Und diesen Kaufvertrag gibt es noch. Das war meine erste Berührung mit mobile.de, um da auch mal die Geschichte so starten zu lassen.
Halt, heb ihn mal auf, vielleicht machen wir mal eine Ausstellung oder eine tolle Stand.
Ja, die ältesten mobile.de-Kaufverträge, genau. Ganz spannend, genau. Ja, und seitdem bin ich eben im Autohaus und mit Autohandel und so zusammen, war selber Verkäufer im Laden bei Skoda, dann bei Mercedes-Benz. Und habe mit 28 die Chance bekommen, bei einem der größten Mercedes-Benz-Partner, der Beresa-Gruppe, in der Geschäftsleitung als Verkaufsleiter aktiv zu sein, für den Vertrieb, Neu- und Gebrauchtwagen verantwortet. Und total spannende Zeit. Wir haben gerade in dem Jahr dann, wurde die Niederlassung Ostwestfalen-Lippe übernommen. Also mal eben so ein paar hundert Mitarbeiter, die integriert wurden. Wir haben in Münster einen neuen Standort eröffnet als einer der ersten Autos der Zukunft, wo damals noch der Ola Kalenius zur Eröffnung sogar da war. Ja. Ganz, ganz tolles Event gewesen. Genau, und habe da halt, ja, meine Vertriebslaufbahn weiter, Vertriebsteams aufgebaut. Aber ich habe immer gemerkt, mir fehlt was. Weil in den letzten Jahren hat sich der Vertrieb so gewandelt, dass immer dieses ominöse Marketing in anderen Branchen total viel Stellenwert gekriegt hat. Und ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich habe mir immer meine Inspiration aus anderen Branchen geholt. Mhm. Und da war Marketing, also ein digitaler Vertrieb, digitale Auftritte, und so weiter, viel, viel präsenter als bei uns im Automobilhandel. So. Genau, und dann gab es nochmal die Chance bei der Luke-Gruppe, auch großer Mercedes-Partner, aber auch einer der größten Volvo-Händler in Deutschland, Ferrari und noch ein paar andere Gesellschaften, in Summe mittlerweile, glaube ich, plus minus 15 müssten es sein, dort für die Konzerngruppe das Thema Marketing und Digitalisierung zu verantworten.
Aha.
Ja, und ich weiß noch genau, als ich damals mit dem Vorstand gesprochen und gesagt habe, warum sprechen wir eigentlich darüber? Ich habe doch gar keine Ahnung davon. Hat mir der Kollege damals geantwortet und sagte, ja, aber du bist immer schon so der aktive Verkaufsleiter in diesem Bereich gewesen. Also du warst immer sichtbar in den Bereichen. Und die wollten jemanden, der halt vertriebsorientiert Marketing macht und nicht marketingorientiert Marketing macht.
Ja.
Genau. Und die Aufgabe habe ich dann nochmal gemacht, knapp 2 Jahre. Und dann ging die eigene Reise los. Aber das war die Geschichte, mein Leben davor.
Dein kurzes Leben davor und genau. 2021 hast du deine eigene Unternehmensberatung gegründet. Also dein Nachname heißt ja Rövekamp und deine Unternehmensberatung heißt RWK MP. Und ich frage dich, was ist mit den Vokalen passiert?
Ja, die sind glücklicherweise dann weggeflogen, weil ganz ehrlich, als jeder, der schon mal eine Firma gegründet hat oder auch einfach Markennamen im Namen des Autohauses und gegründet hat, dann überlegt man sich, wie nennt man das jetzt? So, und irgendwie haben alle gesagt, hey, du bist die Figur dahinter, du bist der Treibende, das muss irgendwie deinen Namen mittragen. Und dann habe ich gesagt, okay, aber ich heiße irgendwie nicht Hip oder irgendeinen Namen, den man irgendwie Boss oder keine Ahnung was, sondern ich heiße Rövekamp, ein schöner westfälischer Name. Den fand ich aber unsexy, weil mein Ziel ist immer, wenn wir Marken machen, auch mit Autohäusern, das muss so sexy sein, dass ein Mitarbeiter den auf dem Pullover trägt. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich schon selber ihn nicht tragen wollen würde, wie kann ich das perspektivisch Mitarbeitern in meinem Unternehmen zumuten? Und dann haben wir ein bisschen gewürfelt und dann kam irgendwer darauf, wir hatten in der Wettbewerbsanalyse KPMG mit dabei. Okay, so, weil wir gesagt haben, was gibt es für verschiedene Unternehmensberatungen? Und dann war eine halt KPMG. Und dann sagte jemand, ey, lass uns doch einfach RWKMP machen. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann keiner aussprechen, kann sich auch keiner merken und ich werde es jedes Mal
probieren.
Aber es sieht mega aus. Dann haben wir es auf den Pullover gedruckt. Da sage ich, yo, ja, und jetzt ist es eigentlich überall um mich herum steht das. Und habe ich mich damit identifiziert und auch meine Mitarbeiter können sich damit gut identifizieren und die Kunden auch.
Ich glaube, wir haben uns ja auch schon in live getroffen und du bist natürlich dein allerbestes Aushängeschild selbst.
Ja, genau.
Ne? Hab ich gedacht, toll, ist der vorbereitet mit seinem Shirt, dann ein Gürtel, ein Stück Tücher, alles. Habe ich gedacht, mega. Also das ganze Programm, da können sich viele, egal welche Branche, wirklich noch eine Scheibe abschneiden. Also du bist wirklich dein bester Werbeträger auf zwei Beinen.
Ja, aber das ist, wenn wir im Laufe des Gesprächs noch zum Vertrieb der Zukunft kommen, das ist meiner Meinung nach auch das, was das Wichtigste ist, weil wir Menschen machen den Unterschied, gerade in der digitalisierten Welt. Und Menschen lieben Marken. Und ganz, ganz viele Autohäuser sind halt keine Marke. Und ich finde auch, wenn ich mobile.de, wenn ihr jetzt morgen alles auf blau und pink und lila machen würdet, da wäre was anders. Mobile.de ist halt auch orange. So. Und das nimmt man wahr und damit ist man aufgewachsen. Und Marken, Menschen folgen lieber Menschen. Und wenn sie dann irgendwie noch markenähnlich sind, ist es noch einfacher, weil man sie immer wiedererkennbar sind. So. Und ja, deswegen polarisiere ich gerne. Und meinen Gürtel werde ich immer wieder darauf angesprochen auch. Das ist ja der Pfeil, das ist mein Logo, weil es für Weiterentwicklung, für nach vorne gehen steht. Und da sieht man halt auch, wenn man eine Marke hat, die man lebt, wird sie ernst genommen. Aber wenn man eine Marke irgendwie überstülpt, der da gar nicht hintersteht, und so wird es häufig mit Mitarbeitern leider gemacht, dann bringt die Marke halt auch nicht wirklich was. Ne?
Ja. Jetzt kann man ja sagen, im Autohandel, wer ein Markenhändler ist, hat ja eine Marke. Ne? Jetzt bin ich Opel-Händler, dann ist Opel meine Marke, jetzt bin ich Nissan-Händler und dann ist Nissan meine Marke. Und die letzten Jahre waren ja besonders spannend oder besonders interessant. Ne? Sehr viel im Wandel, wahnsinnig schnell alles. Und immer mehr Händler sagen dann, irgendwie müsste ich ja vielleicht selber auch eine Marke werden. Autohaus Meisenkaiser müsste ich meine eigene Marke sein. Denn ich gucke mich um, ich schaue links und rechts. Nanu, hier verlieren ja alle ihre Händlerverträge. Was ist denn, wenn ich keinen neuen bekomme? Oder ich kriege einen, der mir aber nichts bringt oder mir nicht passt. Wie werde ich denn zur Marke? Und jetzt hast du ja schon so ein bisschen angefangen. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, wie hast denn du die letzten 2-3 Jahre im Autohandel erlebt? Was würdest du sagen, sind da die großen Herausforderungen? Und was könnte eine schlaue Entscheidung, eine gute Investition für jetzt und für die nächsten Jahre sein?
Ja, also erstmal möchte ich für alle Zuhörer hier, ich weiß, es hängt den einen oder anderen zum Halse und Ohren raus, so wer zur eigenen Marke. Ich weiß nicht, wie viele Keynotes ich in meinem Leben zu diesem Thema schon gehört und gesehen habe. Und den weiß jeder, dass das irgendwie machen muss. Es gibt aber ehrlicherweise auch berechtigt die Frage, muss man es überhaupt? Also gerade die Einmarkenhändler, die wie zum Beispiel bei Mercedes-Benz ist das sehr viel diskutiert gerade, die sagen, hey, bei McDonald's gibt es auch einen Inhaber, der hat 5-6 McDonald's-Läden, verdient auch kein schlechtes Geld, hat auch keine eigene Marke. So, also das heißt, du nutzt das Franchise zu 100%, weil der Franchise-Geber, in dem Fall Agenturmodellgeber, gibt dir alles, von der Webseite über Logo, über Kampagnen, über T-Shirts, über Kleidung, einfach alles. Und kosteneffizienter ist es, keine Autohausmarke dann zu machen. Und die Diskussion sollte auch mal diskutiert werden, weil die höre ich nirgendwo. Ich höre immer nur, du musst zur Marke werden, als wäre es das einzig Wahre. Nee, das ist es nicht. Jetzt runzen wahrscheinlich ein oder andere die Stirn. Keine Panik. Ich sage trotzdem, wer zur Autohausmarke. Warum? Also lass uns erstmal kurz vielleicht einen Satz dazu, was eigentlich Marke ist und was wir damit meinen. Marke ist nicht das Logo. Alle denken, sie holen sich ein neues Logo, sind eine Marke. Bullshit. Das ist nicht Marke, sorry. Marke ist, warum kostet Starbucks-Kaffee irgendwie 5 Euro und der normale irgendwo beim Bäcker 2? Ich trinke keinen Kaffee, deswegen weiß ich die Preise nicht, aber irgendwie so gut könnte es vielleicht sein. Nur weil da ein anderes Logo drauf ist. Ja, genau, weil Menschen kaufen Marken. Menschen können Marken besser verstehen, besser einordnen, besser wahrnehmen, sich besser daran erinnern.
So. Ja, Symbole werden erinnert, ne, und Worte vielleicht nicht so. Ne, das, genau. Wie du es eingangs auch schon sagtest, ne, mit deinem RWKMP, wenn es als Schriftzug oder die Art der Schrift ist ja auch bei den großen Brands, warum hat Nike diesen Bogen, ne, oder ja, eine bestimmte, warum ist es schräg? Ja. Ja, das kann man erinnern, egal welche Sprache man spricht oder welche, genau, Zeichen. Ne, ja.
So, jetzt wird gerne dann mit dem Autohaus im Vergleich gemacht, man soll doch Louis Vuitton, Nike und Co. Jetzt muss man wissen, dass alleine zur Markenbildung dort Millionen investiert werden, weil bis ein Mensch RWKMP, und das ist zum Beispiel das, wo sich viele mit beschäftigen, sagen, bis das überhaupt mal eine Marke wirklich ist, dass es den Namen gerecht wird, braucht man Millionen. Jetzt kommt aber Achtung, außer man hat eine spitze Zielgruppe. Mhm. Weil wenn ich schaue, wie viel schon mit mir diesen Namen und diesen Pfeil in Verbindung bringen in nur 2 Jahren und ich bin, entschuldige, ein kleiner Unternehmer, ja, wir haben jetzt irgendwie 5 Mitarbeiter und so, ich sitze hier im Münsterland schön, ich bin kein Autohaus mit 5 Millionen Marketingbudget, also gerade die Autohäuser könnten es viel, viel einfacher und besser. Aber was können Autohäuser tun? Marc, warum ist es wichtig? Genau, was du gerade gesagt hast, es geht halt, die Identität, die eigene Identität zu haben. Weil ansonsten bist du zu 100% abhängig und da ist auch wieder eine schwierige Diskussion, du bist immer ein bisschen abhängig. Aber ja, zum klar. Beispiel im Gebrauchtwagengeschäft hast du die Möglichkeit, dich unabhängiger zu machen. Ja. Und natürlich sind auch alle Autohäuser ein Stück weit abhängig von mobile.de, weil es einfach der Marktplatz ist, vor allem im Gebrauchtwagenbereich. Trotzdem kann es Sinn machen, Leute von mobile.de als Marketingplattform auf seine eigene Webseite mit seiner eigenen Markenidentität zu holen. Richtig. Und dort noch 2, 3 Mehrwerte mehr zu geben. Also von daher, ich kann jedem Autohaus nur empfehlen, zur Marke zu werden. Und es ist viel, viel einfacher, als alle tun. Es gibt nur eine Zutat und die macht es so schwierig. Das ist Mut. Entschuldigung, sind sogar 2 Zutaten. Mut und konsequentes Umsetzen. Weil Marke wirst du eben nicht, wenn du mit 10 Leuten in der Geschäftsleitung Visions-, Missions-Workshop machst, alle dürfen was dazu sagen, dann werden noch 500 Mitarbeiter abgeholt, die auch noch was dazu sagen. Den Gesellschaftern muss es dann auch noch passen. Und man darf bloß nicht anecken. Dann kriegst du halt ein neues Logo, bezahlst dafür 100.000 Euro, machst die Webseite ein bisschen schick und bist trotzdem noch keine Marke. Aber wenn du Ecken und Kanten hast, wenn du wirklich was beweist, wenn du mutig bist, wie zum Beispiel ihr, ich finde das mit der More-Konferenz und so, ihr macht neue Sachen, da ist auch nicht immer alles ins Detail perfekt, aber ihr werdet dadurch zur Marke, weil ihr einfach sichtbar seid und mutig seid. Und wenn das ein Autohaus macht und letzter Satz dazu, seine Mitarbeiter in den Vordergrund stellt, weil das macht der Hersteller nicht. Und der Hersteller spricht nicht Schwäbisch oder Ostfriesisch, sondern er muss immer europäisch sprechen. Und du hast als Händler die Chance halt, genau das Regionale aufzunehmen, deine Menschen zu zeigen, die auf Litfaßsäulen zu flanken, auf Social Media zu flanken. Und da ist es so einfach, zur Marke zu werden, wie du ja zum Beispiel auch schon ein Stück Marke bei mobile.de in dieser Autohaus-Bubble bist. Ich kenne keine andere Plattform mit jemandem, der da was macht, außer dich.
Ach, es gibt noch andere Plattformen. Also da muss ich mich mal kümmern.
Okay, ja, jetzt driften wir ab.
Danke, also ich sehe es ganz genauso, kann da volle Pulle zustimmen. Und in der Praxis ist es ja oft so, ne, wenn man so einen Hinweis gibt, dann kommt als eine der ersten Fragen, ja, wie mache ich das? Oder ja, das geht in der Theorie oder dann brauchst du ja auch die Leute. Aber ich habe bei uns schon mal rumgefragt, da will sich ja auch keiner vor die Kamera stellen und so weiter. Wie könnte denn da der nächste Schritt aussehen?
Ja, da sind wir bei der Transformation und es bei allen Themen. Und es gibt für mich 3 Schritte, die wir auch in unseren Workshops und so anwenden, die immer funktionieren. Also ich habe bis jetzt noch kein Projekt erlebt, wo es nicht funktioniert hat. Das erste ist, du musst die Menschen abholen, warum sie das tun sollten, was sie persönlich für einen Vorteil davon haben. Wir sind alles Egoisten. Und zwar alle. Wir sind immer noch in der Steinzeit eigentlich unterwegs und da musstest du egoistisch sein, weil da ging es immer nur um Leben und Tod. Und es musste halt immer der Stärkste überleben, damit er die anderen sich fortpflanzen kann und es weitergeht. Und ehrlicherweise sind wir nicht viel weiter als damals, nur dass wir jetzt noch irgendwie hier noch mehr Luxusprobleme haben. Aber eigentlich sind wir immer noch in der Steinzeit.
Mit dem Handy.
Um Leute vor die Kamera zu kriegen, ist voll einfach. Erstens erklären, warum es wichtig ist. Weil, hey, lieber Verkäufer, wenn du in Zukunft noch einen Job haben möchtest und Leads bekommen möchtest, müssen wir dich irgendwie zeigen, weil Menschen kaufen bei Menschen und das ist wichtig. Und die Hersteller setzen ja die Menschen mittlerweile hinter schwarze Wände, damit man sie nicht mehr sieht. Richtig. Weil sie natürlich eine Direktvertriebsstrategie haben. Deswegen muss jeder, der im Vertrieb ist, sagen, dem Kunden muss mein Gesicht zum Halse raushängen. Deswegen seht ihr mich auch überall. Ja, das ist bewusst. Also ich habe lieber einen, der sagt, der Junge nervt mich mittlerweile, als wer ist das eigentlich? So, das ist das Erste. Man muss die Menschen mitnehmen. Monteure, ja, in der Werkstatt haben wir häufig, wenn wir Kameraaufnahmen mit denen machen, Filmaufnahmen, dann wollen die erst nicht. Dann sagen wir, hey, schau mal, wir wollen mit den Filmaufnahmen neue Mitarbeiter suchen, die auch samstags mal arbeiten, damit du nicht mehr jeden Samstag arbeiten musst. Dann sagt der Monteur, macht Sinn. Also erster Schritt, warum? Zweiter Schritt, wie macht man das? Sagen, hey, du musst dich nicht verstellen. Wir brauchen keinen Hochglanz. Ja, ich bin total glücklich über meinem Arbeitgeber-Video. Sondern du bist Monteur in der Werkstatt. Was ist das Geilste, was du jeden Tag machst? Ja, mein Werkzeug. Ja, geil. Zeig uns mal dein Werkzeug. So wie du bist. Dein Anzug ist
dreckig. Dann blüht die auf, ne? Weil das ist oftmals deren Leidenschaft. Ja. Und Sascha, weißt du, ich finde es gerade so toll, dass du auch gleich auf den Fokus Monteur gegangen bist. Also mal wirklich weg vom Verkaufsteam. Oder wir haben hier zwei tolle Leute im Marketing und keiner will sein Gesicht in die Kamera halten. Man muss gar nicht so eng denken. Ne? Und mir selbst fällt auch immer auf, du hast, also wenn dein Betrieb vielleicht ein bisschen größer als nur drei Leute ist, dann hast du immer welche dabei, die halbe Freizeit auf Instagram oder TikTok oder sonst wie verbringen. Und die wissen, wie das geht. Und vielleicht kann man das irgendwie bündeln.
Jedes Autohaus, was teuer Geld für Social Media, für Werbeagenturen ausgibt. Also ich bin ein totaler Freund, mit Agenturen zusammenzuarbeiten in Spezialthemen, das muss man. Aber Social Media, den Content erstellen, kann am besten immer in-house passieren, weil das sind die echten, wahren Geschichten. Und da sagen, ja, bei uns kann das keiner. Ich sage, hey, ich wette, ihr habt einen Monteur als Azubi, der genau wie du sagst, in seiner Freizeit der TikTok-Held ist, der 10.000 Follower hat, gibt dem das Vertrauen und eine Stunde Arbeitszeit die Woche und ihr werdet die besten TikTok-Videos kriegen, die man sich nur wünschen kann. Und der Mitarbeiter sagt noch, boah, was ein cooler Arbeitgeber, ich kann tagsüber an Achtzylindern schrauben oder an Elektrofahrzeugen arbeiten und dann habe ich nochmal eine Stunde die Woche oder zwei, wo ich meinem Hobby nachgehen kann und cool mit der Drohne ein cooles Video aufnehmen kann. Also genau, also du hast mich gefragt, wie geht's? Erstens, den Menschen erklären, warum sie einen Vorteil dadurch haben. Welchen haben sie? Rein egoistisch. Klingt doof, ist aber so. Zweitens, dann ihnen helfen, wie geht's denn jetzt? Und das ist zum Beispiel einfach authentisch sein. Ist dein Arbeitsmonteuranzug jeden Tag dreckig? Ja? Ja, alles gut, dann ist er auch im Video dreckig. So, lass die Menschen echt sein. Wir haben doch alle keine Lust mehr auf dieses hochglanzgefakte Welt. Ja, sondern vielmehr wieder echt mal Fehlerkultur, so all das auch mal machen. Und dann dritter Schritt, machen. Ey, komm, lass uns mal jetzt hier, ist ein iPhone, stell dich hin, ich nehme ein Video auf. Guck mal, ist das okay? Ja, ist okay. Ja gut, dann nehmen wir das jetzt erstmal. Und dann wird es schon gut werden. Und danach wirst du besser, dann kaufst du dir eine Kamera, dann machst du Licht. Du siehst mich jetzt hier auch gerade mit einem Ton. Wenn du dir Podcast von mir vor einem Jahr anhörst, gruselig. Aber egal, erst einfach mal machen und dann lernt man dazu und dann wird es besser und dann wird es immer besser. Und das ist doch cool, das macht doch Spaß, das bringt das Leben doch mit sich.
Absolut. Und da könnte es vielleicht auch im Kopf die ein oder andere Veränderung noch geben. Seitdem wir unseren neuen Geschäftsleiter haben, Jay Bhatia, der hat so einen coolen Spruch mitgebracht und wir erinnern uns gegenseitig so oft daran. Der hat gesagt, ey, wenn ihr einigermaßen gut nachgedacht habt, dann macht, dann tut etwas. Wenn es perfekt ist, habt ihr zu lange gewartet. Und dann denke ich, ja, super, das müsste vielleicht der Gehirnchirurg nicht machen. Aber es gibt, die meisten Sachen sind eben nicht nur Gehirnchirurgie. Ne? Und wenn das Video auch nur halb gut ist, zwei Stunden später weiß es schon kein Mensch mehr, dann kann man es beim dritten Mal besser machen. Und ich kenne auch Autohausgruppen, die sind draußen auf dem Feld und da pustet der Wind auch mal oder da ist irgendwas. Also ist alles nicht hochglanz, ist alles nicht perfekt. Und es kommt so gut an und die kriegen Rückmeldung von ihren Kunden, die dann sagen, wir lieben das so, weil das so echt ist. Und du hast Hochglanz ja angesprochen und ich sehe das ja auch auf Social Media zuhauf. Ich denke, aber das hat doch Audi und Mercedes haben auch schon diesen Hochglanzfilm gezeigt. Damit kriegst du doch in deinem Autohaus Meisenkaiser in Castrop-Rauxel nicht die Leute hin. Die können ja dann gleich direkt kaufen. Ne?
Und das ist ja auch das, was die Autohäuser, also du weißt, ich bin großer Fan von Autohaus und ich glaube auch in die Zukunft. Nicht mehr an alle, definitiv nicht. Ja. Und nur an die jetzt echt Gas geben und sich nicht drauf ausruhen, wie es noch läuft. Aber das ist doch, der Mehrwert ist doch, dass die Menschen dort anders sind. Alle Kampagnen der Hersteller müssen auf Hochglanz sein, müssen perfekt sein, müssen irgendwie toll aufgenommen sein. Aber diesen Lokalcharme, den du machen kannst mit deinem Wortlaut, mit deiner Region, mit all dem, wie du tickst halt, echt. Recruiting ist ein schönes Beispiel, Mitarbeitergewinnung. Oder kommen Imagefilme, da denkst du dir, wenn du dann da einmal anrufst oder dahin fährst, das sind zwei Welten. Das eine ist Hollywood und das andere ist dann Ohr-Erkenschwick. So, ja. Das funktioniert doch nicht. Dann sei doch auch in dem Videostand Ohr-Erkenschwick, dann ziehst du auch die an, die Menschen, die genau in so einem Umfeld arbeiten wollen, und dann hast du einen super Arbeitgeber und findest auch Arbeitnehmer dafür. Also, genau, also das Thema echt und authentisch sein. Deswegen die drei Regeln. Erstens, erklär den Menschen ihren Vorteil. Zweitens, zeig ihnen, wie es geht, hilf ihnen, dass es einfach geht, dass sie sich nicht verstellen müssen. Und drittens, mach es einfach und dann wird es gut werden.
Ja, also die Überzeugung habe ich auch. Ne? Also jetzt, wenn wir unserem Gespräch so selbst folgen, dann wissen wir, okay, jetzt sind wir schon so ein bisschen zur Marke geworden. Und wenn ich das jetzt auf das Thema Vertrieb nochmal umlege, denn du bist ja Vertriebler mit Haut und Haar, ne? Du hast ja deine Vorgeschichte ja schon erzählt. Und wenn wir jetzt denken, ja, wie sieht denn am besten der Vertrieb der Zukunft aus, ohne Glaskugel?
Ja.
Welche Trends stellst du denn fest? Du bist ja in hunderten Autohäusern quer durch Deutschland auch unterwegs.
Ja.
Was sind da deine Punkte?
Ja, das, was ich am liebsten immer als Feedback kriege, und dann freue ich mich immer, wenn irgendwelche, wenn ich sage, wie wir das machen und so in den Beratungen. Ja, aber das ist jetzt auch nicht so viel Neues. Sag ich, nö. Genau. Das liegt gut. Das ist leider so, aber ganz ehrlich, der Vertrieb der Zukunft ist so wie der Vertrieb der letzten 200 Jahre mit ein paar Sachen anders, aber es sind immer noch Menschen mit den gleichen Grundbedürfnissen. Das verstehen alle nicht. Ich höre immer wieder, dass gesagt wird, ja, die Kunden haben sich so verändert oder die sind so anders geworden. Überhaupt nicht. Das Verhalten, das hat sich verändert. Das stimmt. Reaktionsgeschwindigkeit, Konsumverhalten und so weiter und so fort. Aber die menschlichen Grundbedürfnisse nach Anerkennung, Sicherheit, die, die in uns drinstecken, die jeder mal in einer Pyramidenform gelernt hat, im Studium, wie auch immer, wir sind immer noch diese Höhlenmenschen. Wir entscheiden immer noch Freund oder Feind. Ja, wir müssen immer noch entscheiden, kann ich dem Menschen trauen oder nicht trauen? Ist das ein Wolf im Schafspelz oder andersrum? So, was habe ich für einen Vorteil dadurch, durch dass es dich oder den Partner gibt? Und wenn das die Autohäuser, so ein bisschen back to the roots ist mein Ansatz. Also ich bin total für Telefonakquise, ich bin total für Außendienst, ich bin total für persönlichen Kontakt. Aber mit der Kirsche auf die Sahne ist die Digitalisierung. Also, dass ein Verkäufer ein digitales Meeting wie unseres jetzt hier, das hat den gleichen Wert, wie als wenn wir uns persönlich getroffen hätten.
Ja.
Warum? Weil wir beide einen Raum geschaffen haben, der dafür funktioniert, einen vernünftigen Ton haben, vernünftiges Licht haben, vernünftiges Internet haben. Und wenn du das siehst, was in den Autohäusern da passiert, das ist zum Teil gruselig. Ja? Oder LinkedIn, ist ja auch so ein Steckenpferd. Das ist, wie du früher halt jedes Wochenende auf Abendveranstaltungen gegangen bist und dort genetzwerkt hast. Ist das heute immer noch gut? Ja, du siehst mich ja auch auf ganz viel physischen Veranstaltungen. Ja. Und ich nutze aber auch die digitalen Veranstaltungen, wie LinkedIn ist jeden Tag 24/7 eine digitale Veranstaltung zum Netzwerken. So, und deswegen, wie sieht der Vertrieb in Zukunft im Autohaus aus? Ja, es wird Direktvertrieb mit Online-Shops geben, definitiv. Und es wird aber auch noch ganz normalen Verkauf geben, wenn alle wieder dahin kommen, dass es ein Mehrwert ist, zum Verkäufer zu gehen. Weil du musstest früher, trotz des Verkäufers haben viele Menschen Autos gekauft, nicht wegen des Verkäufers.
Ja.
Und wir müssen wieder dahin kommen, dass sie wegen dem Verkäufer kauft, weil mein provozierendes Beispiel ist immer, wofür kaufen sich Menschen eine Rolex? Nicht, damit sie zu Hause auf dem Sofa sitzen und was in den Shop legen, sondern damit die einer sieht.
Ja, dass man zu Hause gucken kann, wie spät es ist. Ne?
So. Das geht auch anders. Das heißt, wirklich, daran erkennt man das. Menschen, Auto kaufen ist auch Erlebnis. Auto kaufen muss auch Beziehung, Status. Schau, Status kriegst du nur, wenn jemand anders dir Status gibt.
Ja, du das kannst es nicht selber machen. Ne?
Genau, das geht nicht. Das sind so ein paar Sachen, da bist du einfach abhängig. Das heißt, wenn ich mir einen Maybach, einen Ferrari kaufe und Status ein für mich, für meine Persönlichkeit ein wichtiges Profil ist, dann wird ein Online-Store mich nicht so statusbefriedigen können, wie es ein Verkäufer sagt, der sagt, Mensch, Herr Walter, also was Sie für ein Unternehmen aufgebaut haben, Herr Walter, also wirklich, haben Sie mal 5 Minuten mir zu erzählen, wie Ihre Geschichte war? Mich interessiert das, wie ein Mensch wie in Ihrem Format sowas aufgebaut hat. Und dann, wenn du richtiger Unternehmer bist, sagst du, oh, jetzt geht's los, jetzt kann ich meine Geschichte erzählen. Ja?
Das Publikum ist da, jetzt geht's los.
Genau.
Das stimmt. Oder einfach, du hast es ja auch angesprochen, dieses Gefühl, sich wohlfühlen oder Vertrauen, das sind ja so Grundbedürfnisse. Ne? Letztendlich, ich denke immer, der Kopf findet immer die Begründung dafür, was der Bauch schon dreimal entschieden hat. Ne? Und da können die Autohäuser mit ihren Top-Leuten, also im ersten Schritt dann oft schon am Empfang und dann besonders im Verkauf, einen großen Unterschied machen. Und da, denke ich, ist das große Potenzial, auch zur Marke zu werden oder weiterempfohlen zu werden. Ich überlege mir, weißt du, mit dem Agenturmodell bin ich vielleicht später nur eine Abholstation. Warum sollen die denn dann zu mir kommen? Wenn alles total transparent, alles ist gleich, warum soll dann jemand in mein Autohaus kommen? Da muss ich doch was anderes machen, außer dass ich mich eben hinter der Herstellermarke verstecke.
Und das ist nicht der Fahrradladen, das Café oder die Wakeboardbahn im Autohaus. Das ist ja auch zum Teil jetzt immer erlebe, wo ich immer sage, hey, mega, baut alles rein, macht alles, Erlebniswelt cool. Aber fangt doch erstmal an, dass ich einen Parkplatz finde, vernünftig begrüßt werde und auf coole Menschen treffe, die Spaß an ihrem Job haben. Dann ist das 30 Mal Mehrwert. Wo gehst du am liebsten zum Italiener? Das, was am besten renoviert ist? Nein, das ist das, wo Salvatore sagt, hey, ciao dir, wie geht's mit Bambinis? Du hast das Gefühl, du wirst zu seiner Beerdigung oder zu seiner Hochzeit eingeladen, aber der kennt dich eigentlich gar nicht. Aber der macht die Nummer perfekt. Und das ist doch das, was den Unterschied ausmacht. Du sagst es gerade bei den unterschiedlichsten Bedürfnissen. Meine erste Frage, die ich häufig stelle, ist immer, wenn Verkäufertrainings, wenn wir die machen, wo machst du den Unterschied? Weil häufig wird ja im Außen gesucht, so ja, das Autohaus ist irgendwie nicht schön, die Marke ist gerade nicht gut, dies, nicht jenes, bla bla bla. Ich hätte als Verkäufer null Angst vor dem Agenturmodell. Weil, sorry, bin ich selber, habe ich denn nicht, ich bin nur was Besonderes. Also
richtig so, ne?
Und das ist, deswegen machen wir ganz viel Mindset-Training auch wirklich mit den Leuten, weil das ist im Autobranche noch so ein bisschen Hokuspokus und aber Mindset, was dein Kopf mit dir macht, ist krass. Und wenn der Verkäufer sagt, der Preis ist ja eh gleich und ich kann eh nichts Besonderes und bei uns ist auch der Parkplatz schlecht und der Kaffee ist auch nicht gut und ja, also einiges auch alles doof, ja, okay, dann wird es auch nichts werden.
Dann ist er vielleicht nicht der Verkäufer der Zukunft. Ne? Also es kann ja sein, die letzten Jahre ging es oft gut genug. Und also, ja, gerade beim ersten Lockdown oder als danach, aus dem ersten Lockdown, als es wieder rausging, total die Nachfrage, wenig Ware da. Und ich habe immer gesagt, du, ein Schäferhund könnte jetzt ein Auto verkaufen. Ne? Und manchmal überlege ich mir, und Jahre davor lief es auch noch ziemlich gut, ein bisschen bedrohlich ist, jetzt gibt es so viel Veränderung oder so schnell empfindet man das dann so. Ne? Aber also man irgendwie weiß man es von der Vernunft, aber das Gefühl, was man erlebt hat die letzten Jahre, war in ganz vielen Fällen, man ist ja fast vor Lachen nicht in den Schlaf gekommen, weil es einfach gute Umsätze und gute Provisionen gab. Also das, was ich bisher gemacht habe, hat mir doch Riesengeld gegeben. Warum soll ich jetzt unbedingt was anders machen? Da muss man im Kopf ja auch erstmal klarkommen. Ne?
Aber das ist ja auch normal. Auch das ist wieder Steinzeitmensch. Guck mal, wenn die Steinzeitmenschen früher, und ich das Beispiel nehme ich immer wieder, weil es, wenn man mir das damals in der Schule so erklärt, hätte ich mich noch viel mehr dafür interessiert. Jetzt musste ich es als Erwachsener erst alles lernen, im Thema der Verkaufspsychologie, da wo ich mich viel mit beschäftige. Und wir sind halt immer noch auf diesem Level. Du hast früher, wenn etwas funktioniert hat, also wenn du eine gewisse Jagd gemacht hast und die hat dafür gesorgt, dass du was zu essen mit nach Hause bringst und so, dann hast du gelernt, einfach immer das Gleiche zu machen, weil alles andere
ist.
Also wenn du sagst, oh, ich laufe mal durch den Wald, heute esse ich mal die anderen roten Beeren und bist dann tot, das haben die nicht gemacht. So. Ja. Und deswegen, natürlich verstehe ich alle Geschäftsführer, Inhaber und ich meine, glücklicherweise wird es gerade echt einfacher, die Gespräche, aber am Anfang so, ja, Röbekamp, warum sollen wir was anders machen? Wir machen so und so viele Millionen EBIT, das war das beste Jahr der Firmengeschichte.
Genau.
Und das stimmt ja auch ein Stück weit. Es wäre ja auch dumm, was anders zu machen, wenn es gut läuft. Deswegen gibt es ja auch Leute, die draußen rumlaufen und sagen, ah, die Autohäuser müssen sich komplett verändern. Das Verkäuferbild ist ein ganz neues, wo ich sage, nein, Bullshit, hört auf, alles zu verändern. Macht die Basics richtig gut und legt ein paar Neuerungen drauf. Also nehme ich mal ein Beispiel bei mobile.de. Das weiß ich noch aus meiner Funktion damals bei Luke. Ich wusste gar nicht, dass mobile.de auch Marketing anbietet, sondern ich dachte, es wäre eine Börse, wo man nur Autos einstellen kann. So, dann habe ich irgendwann verstanden, mit einer Kollegin von dir gesprochen, dass ihr auch Kampagnen macht und aber ihr habt ja eine riesen Sichtweite, also ist ja logisch, eine Reichweite. Das heißt, ich baue mir jetzt ja nicht eine neue Fahrzeugbörse auf, sondern ich nehme die bestehende, mit der ich meinen bestehenden Job weitermache, aber gucke, wie ich vielleicht neue Chancen nutzen kann. Ja. Und das Gleiche ist als Verkäufer. Alle sagen ja, der muss nicht mehr verkaufen. Natürlich muss der verkaufen. Mehr denn je. Weil wenn im Agenturmodell alle Preise gleich sind, dann wollen wir mal gucken, wer da draußen noch richtige Verkäufer sind.
Ja.
Weil da musst du
Preisargumentation,
Einwandbehandlung, Beziehungsaufbau, Bedarfsbedürfnisanalyse, all das, was wir mal irgendwann früher gelernt haben, was in den letzten Jahren bei diesem, wir schieben maximal Autos raus, zu kurz gekommen ist. Oder im Gebrauchtwagenbereich. Hey, sorry, letztes Jahr konntest du dir ja aussuchen, wem du das Auto übergibst.
So ist es.
Ja. Ne? Und im Gebrauchtwarenbereich liegt zum Beispiel die Kunst im Einkauf. Wer nutzt denn mobile.de für einen strategischen Einkauf? Wer scannt denn die Börsen? Wer ist da wirklich aktiv? So.
Ja. Oder wer weiß, dass wir die Marktdaten zur Verfügung stellen und so. Weil ich hatte mich so angesprochen, als du das gerade sagtest.
Ja.
Also klar kann man, du hast ja gesagt, über den Tellerrand schauen. Man kann natürlich auch bei so einer Plattform wie Mobile schauen. Ne? Oder ja, okay, Gebrauchtwagen. Und wenn man ein bisschen genauer schaut, und wir merken es auch in der letzten Zeit, weil wir viel mehr in die Öffentlichkeit gehen mit verschiedensten Themen, merken wir es ja viel stärker, dass immer mehr aus dem Handel sagen, ach so, ach, ihr habt auch die ganzen Marktdaten, na, da kann ich ja viel besser nachgucken, was wird denn wirklich gefragt, was, da ist das ganze Kundenverhalten, was wünschen die Kunden, das kann ich mir ja in Zahlen ausdrucken für meinen Audi A4 und dann, jetzt habt ihr einen Podcast und guck mal, wir machen schöne Interviews oder wir machen eine Konferenz, auf der bist du auch, im November ist übrigens die nächste, Sascha, also schon mal blocken,
22.23.
Ich bin gespannt. Ja, also wir freuen uns schon. Also, weil du es gerade ansprachst, egal wo man hinschaut, kann man ja immer sehen, es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken als vielleicht die eine Funktion, die man auf dem Schirm hatte. Und sicherlich kann man das im Verkauf, im Vertrieb auch genauso sehen. Was sind die Stärken? Welche Talente bringen die einzelnen Leute auch mit? Ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema. Und dann könnte man mal schauen, wie kann man denn die einbringen in die Strategie oder in die Wünsche des Unternehmens?
Ja, aber wie gesagt, ich kann nur an jeden, der hier bitte auch zuhört, egal in welcher Branche, aber gerade an die lieben Autohäuser und Inhaber, Verkaufsleiter, Verkäufer, Verkäuferinnen, egal, alle, die hier zuhören. Lasst euch nicht verrückt machen mit diesem, man muss alles neu, alles anders machen. Ja, aber momentan habe ich das Gefühl, die tun wir, also die Kollegen, deswegen haben wir auch gerade gut zu tun, sind so Getriebene, weil die gehen auf eine Konferenz nach der nächsten, dort wird alles erzählt, wie man jetzt der Hase läuft. Und eigentlich machst du nur noch Projekte, Projekte, Projekte und du weißt gar nicht mehr, gibt es uns in Zukunft noch dies, das. Wir brauchen wieder positiven Spirit im Autohaus. So, dafür werbe ich, ja, weil egal, ob es am Empfang ist, in der Werkstatt, auch da, die Kollegen in der Werkstatt, ja, es gibt bald kein Öl mehr und so. Also man hat mal früher gesagt, wenn die Waschmaschinen kommen, dann braucht man keine Menschen mehr zum Wäsche waschen und so weiter und so. Und hast du zu Hause im Haushalt Langeweile oder ich? Also es gibt immer mehr Helfer und trotzdem muss der Rasenmäherroboter trotzdem irgendwie eingestellt werden, macht es dann nicht richtig, dann muss ich die Kanten wieder schneiden. Also
so ist es. Ja, so, oder die Zeit, die dir erspart bleibt, die geht dann halt woanders rein. Ne? So ist es ja im Autohaus nicht anders. Ne? Also mit der Digitalisierung, viele können das Wort auch schon gar nicht mehr hören, ne? Und dann sagen die, oh, die nimmt alle Jobs weg, ja, dann wird es irgendwie andere geben und dann hast du mehr Zeit für die wichtigen Sachen. Und die Basics, wie du sagst, bleiben ja trotzdem die Basics und die kann man nicht alle nur im Computer
machen. Und die mal wieder richtig zu machen, mal wieder, ich mache ja Verkäufertraining, ja, wo wir einfach mal wirklich tief reingehen in die menschliche Psychologie, in das, wie Verkaufsgespräche eigentlich funktionieren.
Ja.
Und wer dann Angst hat vor künstlicher Intelligenz oder einer Maschine, der hat einfach nicht verstanden, was für ein Wunderwerk wir Mensch sind. Weil das ist das Einzige, solange es, also wenn wir mal irgendwann Maschinen bei Maschinen kaufen, dann werden wir ja auch ein anderes Gespräch führen, weil dann sind wir eben einer.
Das führen dann Maschinen miteinander.
Aber bis dieser Zeitpunkt doch da ist, geht es darum, verkaufspsychologische Trigger, es geht um Beziehung, es geht um Emotion, es geht um Leidenschaft. Und auch meine Beratungsdienstleistung, ich weiß nicht, wie viele Autohausberater oder Recruiter und was es nicht alles gibt, aber ich sage doch auch, ja, es gibt viele, die machen einen Job gut, ich mache ihn so, wie ich ihn mache, probiere die Menschen davon zu überzeugen und die kaufen mich als Mensch auch.
Genau.
Und wenn, solange das doch, wenn ich mir selber keinen Wert gebe und dafür werbe ich halt angefangen bei, also der Fisch stinkt immer vom Kopf, so, da fange ich bei den Geschäftsführern an, bis hin zu den Führungskräften, dann bis zum Verkäufer und dann hast du da manchmal wirklich gebeutelt durch die, was sie auch zum Teil durchmachen müssen, gerade mit den Herstellern, die sind einfach wie fünfmal durch den Wolf gerührt. Und da muss man einfach mal wieder aufbauen, Mindset ausrichten und sagen, hey, lass uns doch das Glück einfach selber in die Hand nehmen. Wir haben hier eine Immobilie, wir haben einen Markt, wir haben Kunden, Deutschland ist ein Autoland, So, und dann lass uns doch mal jetzt hier Gas geben und wieder um die Kunden bemühen und Spaß dabei haben und Freude haben. So, wo machst du den Unterschied als Mensch und als Autohaus? Wenn du die Frage geil beantworten kannst, brauchst du dir um nichts Angst machen. Wenn du natürlich sagst, naja, Unterschied nicht so wirklich, eigentlich stellen wir nur Autos in der Halle und übergeben die Schlüssel, dann hast du natürlich ein Problem.
Ja, dann ist man vielleicht eher Postbote, als man Verkäufer ist. Aber ich fand es so schön, was du gesagt hast und ich habe so überlegt, es ist so viel wert, wenn man immer wieder einen Schritt zurück auch mal geht und sagt, warum bin ich denn eigentlich in diesen Job gegangen? Ne? Da muss ja irgendeine Leidenschaft gewesen sein oder man wird ja sicherlich so viele Momente gehabt haben oder über Jahre, wo man Spaß hatte und eine Erfüllung da drin hatte. Und dann ist ja die Frage, wie kann ich das wiederherstellen? Ne? Oder ja, wo kann ich selber in meinem engen oder nicht so engen Tanzbereich auch irgendwas einbringen, dass ich es auf meine Art mache oder dass es zu mir wieder ein bisschen besser passt. Und jetzt haben wir über diese Basics gesprochen und so ein neues Schlagwort, das nennt sich ja Social Selling. Und dann habe ich mir, weil darüber will ich mit dir jetzt nämlich auch sprechen, und dann habe ich gedacht, aber eigentlich war Selling ja schon immer Social oder wird es ja wahrscheinlich auch bleiben. Bloß die Bedeutung, die es jetzt so ein bisschen mit Internet und so dazu bekommt, ist vielleicht nochmal anders gedacht. Aber eigentlich ist ja Social Selling, das war schon vor 500 Jahren so auf dem Markt.
Ja, nur auf anderen Marktplätzen halt.
Ja.
Und also das ist in meiner, also erstmal wichtig hier, Social Selling gleich digitaler Vertrieb. Ich spreche immer lieber vom digitalen Vertrieb, damit es alle verstehen, weil alle denken mal, digitaler Vertrieb wäre E-Commerce oder ein Online-Shop. Das hat auch Bestandteile, aber der digitale Vertrieb, ob als Serviceberater oder als Verkäufer oder als Recruiter und Personalmitarbeiter oder als Führungskraft. Früher war der Marktplatz um die Kirche und da ist man hingegangen und da gab es Angebot und Nachfrage und da hat man sich kennengelernt und man hat Waren ausgetauscht und man hat genetzwerkt und das war der Marktplatz. Dann war der Marktplatz, das Fußballstadion, das Frühlingsfest, wo man mit 3 Autos hingefahren ist, einem Drehrad für ein Gewinnspiel, 2 Beachlegs und das war der Marktplatz.
So. Ja.
Und der ist auch heute zum Teil noch gerechtfertigt und auch da. Also, ne? Und es gibt aber halt jetzt digitale Marktplätze. Und digitale Marktplätze sind solche Sachen wie mobile.de im Rahmen von Plattformen oder halt, was mit Social Selling gemeint ist, ist halt alles wie Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, LinkedIn, Xing sehe ich nicht mehr wirklich noch als einen, aber die Reihe davor auf jeden Fall. Und da ist es gruselig, erschreckend, herzweh, schmerzend, das ist für mich die Hölle zu sehen, wie wenig aus unserer Branche da aktiv sind, weil sie sagen, nee, also ich bin da nicht so für. Dann sage ich, ah, okay, musst du ja auch gar nicht privat, aber es ist doch dein Job. Also, wenn du Veganer bist, aber in der Küche arbeitest, wo Fleisch zubereitet wird und du das mit dir moralisch vereinbart kriegst, kannst du ja auch nicht sagen, wir kochen hier nicht irgendwie, ich schneide jetzt hier kein Fleisch, weil ich bin Veganer, das geht nicht.
Ja. Und genauso, oder du bist Malermeister und da will jemand eine Tapete, die du hässlich findest. Ne?
Ja.
Ist ja auch wurscht.
Ja. Also dann, nee, also grün streiche ich prinzipiell nicht.
Reicht nicht.
Also tut mir leid. Ich meine, kannst du machen, das ist okay.
Ja.
Das
find ich, musst du dir leisten können.
Ja. Mit den Konsequenzen musst du halt arbeiten. Und genauso ist das, wenn ich jetzt Führungskräfte, Geschäftsführer, Verkäufer sehe, die nicht auf LinkedIn aktiv sind, dann sage ich, hey, nochmal, alles gut, musst du ja nicht. Aber dir gehen halt zig Chancen, Möglichkeiten raus. Und ich meine, ein Beispiel, dass wir beide heute hier sprechen, hat mit LinkedIn zu tun. Weil ich in die Sichtbarkeit gegangen bin, gesehen wurde, ich euer Konzept gesehen habe und sage beide, oh, das ist irgendwie spannend. Jetzt kann man sagen, ja und, kannst du jetzt von dem Podcast was kaufen, Sascha? Indirekt ja, weil dadurch hören mich welche, die gehen auf mein Profil und da werden immer 1, 2, 3 sind immer dabei, die danach sich melden und sagen, hey, kannst du mir helfen, können wir nochmal darüber reden und so weiter und so fort.
Genau.
Plus, dass ich über meine Leidenschaft reden kann, das Autohaus, von daher ist es schon toll. Aber so und ja, deswegen Social Selling gleich digitaler Vertrieb, ein unfassbares Potenzial für die Automobilbranche, gerade noch, weil halt so wenige da unterwegs sind. Und ein Satz dazu noch, jeder, der im Autohaus gearbeitet hat oder arbeitet und auf einer Geburtstagsparty abends in der Küche steht mit 8 Leuten und jemand sagt, was machst du denn eigentlich? Und du sagst, egal welchen Job, ich bin im Autohaus. Weiß jeder, der jetzt hier zuhört, der im Autohaus ist, kennt das, dann geht's los. Oh, mein Auto hat über 100.000 Getriebe kaputt und, und dann kommen die ganzen Geschichten. So. Mhm. Das ist erstmal ein bisschen nervig, aber alle Menschen interessieren sich für Autothemen. So.
Ja.
Und wenn ich als Verkäufer bei LinkedIn bin und dann sehe ich immer diese schlechten Posts, wenn die ein Angebot posten oder ich weiß nicht, was wir da schreiben sollen. Hey, Autoverkäufer hat die geilsten Stories. Der kann erzählen, wie Leasingrücknahme geht, wie Gebrauchtwarenbewertung geht, wie Elektromobilität geht, wie ach, alles. Da kleben die Leute dran. So. Aber ja, das ist das Glück derer, die da schon unterwegs sind. Wir haben ja auch ein extra Coaching speziell für Autoverkäufer entwickelt, um das zu lernen, wie das geht, weil viele da Angst vor haben. Da haben wir zum Beispiel auch einen Rechtsanwalt mit dabei, der Tipps gibt, wie man sich rechtssicher verhält. Aber Menschen-Accounts sind viel wertvoller als die Firmen-Accounts. Da sind wir wieder beim Thema Marke. Ja?
Richtig.
Also mehr Menschen folgen Elon Musk als Tesla. Mehr Menschen kannten damals Steve Jobs und nicht Apple. Und genauso geht es im Kleinen in der Region auch. Mehr Menschen folgen den einzelnen Menschen bei mobile.de als der Marke mobile.de. So, und das, ne?
Ja. Umgekehrt genauso, ne? Wenn ich nur an mich selber jetzt denke. Ich folge Hunderten von Verkäufern oder Leuten, coolen Leuten aus Autohäusern. Ja. LinkedIn, das ist zum Beispiel mein Lieblingskanal. Aber, und viel, viel weniger Autohäusern. Da ist auch meistens gar nicht großartig was drauf. In den meisten Fällen wird nur das Gleiche irgendwann gepostet, was der Hersteller eh schon vor 5 Monaten gepostet hat.
Oder der Blumenstrauß zum 50-jährigen Jubiläum für die Mitarbeiterin, wo nicht jeder junge Mensch denkt, oh mein Gott, wenn ich da 50 Jahre arbeite, kriege ich nur einen Blumenstrauß. Das ist nicht erstrebenswert für mich und bewirbt sich gar nicht erst mehr.
Aber weil du das gerade wieder ansprichst, junge Menschen, und das höre ich so oft auch aus der Praxis, und vielleicht kannst du das dann ja auch bestätigen, also ich nehme es mal an, ich nehme es jetzt einfach mal so vorweg. Junge Menschen oder überhaupt Leute, die vielleicht sagen, ich will mich beruflich verändern, die checken natürlich vorher die Social-Media-Kanäle der Leute, die da arbeiten, aus. Die melden sich ja nicht alle im Autohaus und sagen, hey, hier, ich habe Ihre Jobanzeige, ich war auf einer Jobmesse oder sonst was. Auch in Teilen gut und schön, aber die meisten wissen ja gar nicht, wer an denen vorbeigeht, weil sie ein bestimmtes Potenzial gar nicht nutzen. Und ich höre so viele Erfolgsbeispiele, genau das, was du sagtest, von Verkäufer oder weil da Leute im Autohaus sind, die dann sagen, ja, wie bin ich da aufmerksam geworden? Ich habe hier die Brigitte gesehen, die macht ja immer so geile Stories. Dann habe ich gedacht, ey, wenn so eine Leute da arbeiten können, dann muss das ja ein cooler Laden sein, interessiert mich, gucke ich mir mal an.
Aber an alle, die hier zuhören, die jetzt über 25 sind, um hier keinen anzugreifen, macht euch doch einfach, und das ist, wir kommen immer wieder zum gleichen Ursprung. Es ist alles wie früher, nur ein bisschen anders. Wie war es denn früher, als ich meine Ausbildung gesucht habe damals? Ja, dann kannte man jemanden und der kannte jemanden und der kannte den Chef und der hat da auch gearbeitet und der Onkel war da und dann hat man da mal mit gesprochen, wie ist es denn bei dem Arbeitgeber, und das war jetzt früher so üblich. Dann ist man da mit dem Fahrrad mal über den Hof gefahren oder mit den Eltern sonntags mal, hat sich das von außen angeguckt und dann hat man das erste Gespräch geführt und so weiter und so fort. So ist es doch so gewesen. Es ist heute identisch und das checken so viele nicht. Es ist halt nur woanders. Die Generation heute, ihr meint, guckt, geht doch mal in ein Restaurant, wenn da junge Leute am Tisch sitzen mit ihren Eltern. Die hängen ja nur vom Handy, alle so. Und die checken genau das, was sie früher gemacht haben. Sie rennen halt nur nicht mehr ineffizient durch die Gegend, sondern machen es am Handy. So, und das heißt, bevor die irgendwo arbeiten, gerade die ganzen Generationen, die jetzt noch viel mehr Wert auf Wertschätzung und Sinn und den Purpose und so weiter und so fort, das wird uns noch viel Freude bereiten. Ich sage, mit 36 bin ich mal so dazwischen, aber das wird schon echt spannend werden. Also, ich habe auch noch die Werkstatt geschrubbt in meiner Ausbildung. Das wird spannend, wie das in Zukunft geht, wer die schrubbt, der Roboter. Auf jeden Fall, muss man einfach da mal schauen. Natürlich, und die folgen Menschen, die merken doch sofort. Schau mal, da sind richtig coole Hochglanzvideos bei Insta von einem Autohaus. Da wird geduzt und alles. Dann gehst du auf die Webseite, da wird gesiezt und die sieht aus wie sonst was.
Ja.
Und für die Bewerbung musst du einen Lebenslauf anschreiben, 15 Zeugnisse und dies und das machen. Nach 4 Wochen ruft dich jemand aus der Personalabteilung an, sieht dich und sagt, jetzt wollen wir erstmal gucken. Ey, sorry, verabschiedet euch von diesen Menschen, ihr werdet sie nicht mehr kriegen. Punkt.
Ja, es passt nicht zusammen, ne? Also das muss auch Hand in Hand gehen. Und ja, klar, Homepages, das gehört auch alles dazu aus meiner Sicht, ne? Da kann man auch nicht sagen, Mensch, Peter hatte vor 10 Jahren mal oder vor 20 Jahren mit einem Homepage-Baukasten mal gespielt. Und seit 20 Jahren steht dann auch Bilder folgen und solche Geschichten. Ne? Das siehst du hundertfach, der Wahnsinn.
Aber viele Autohäuser sind da ja gerade auch gut unterwegs und geben Gas. Und man muss halt ich komme ja aus dem Autohaus, ich war in der Geschäftsleitung. Es sieht halt von außen auch immer einfach aus. Und deswegen spreche ich auch immer eine Lanze für die Autohauschefs und Chefinnen und für alle, die da unterwegs sind. Es ist auch als Berater und so, es ist immer super einfach zu sagen, einfach dies, einfach das.
Ja.
Eine brutale Komplexität. Verschiedene Hersteller mit zig Vorgaben, alteingesessene Strukturen, alteingesessene IT-Systeme. Und man sieht es ja bei den Herstellern, die nochmal andere Budgets zur Verfügung haben, die haben auch ihre Herausforderungen, weil die IT-Infrastruktur uralt ist. Dann das Mindset. Ja, Autohäuser sind immer schon langjährige, loyale Arbeitgeber gewesen. Da arbeiten Menschen manchmal 20, 30, 40 Jahre.
Ja, und in Generationen auch.
Genau, und es ist einerseits total genial, andererseits ist das aber auch mit die größte Herausforderung, weil natürlich ein junges Startup, was nur irgendwelche 20-Jährigen einstellt und jeden Abend Pizza bestellt, ohne Betriebsrat, ohne Co., kann das natürlich auch, aber, und da sollten wir wieder alle mehr Selbstbewusstsein und Stolz auch haben, ich sage immer, ja, aber die meisten Startups machen 20 Millionen EBIT minus und ich kenne zig Autohäuser, die machen 20 Millionen EBIT plus. Und das ist zwar nur eine Umsatzrendite von 1,5, aber 20 Millionen verdient sind 20 Millionen verdient. Das ist echte Wertschöpfung. Ja? Richtig. Viele Autohäuser sponsern den lokalen Fußballverein, das Schützenfest, machen und sponsern eine Tombola für irgendein Kinderheim, machen Ausbildungsplätze. Also wir können halt nicht alle mit einem Chai Latte in Bali am Strand sitzen mit einem MacBook und unseren Job da machen. Das geht halt nicht. Und deswegen, Gottverdammt, liebe Autohäuser, lasst euch nicht von diesem Weg abbringen. Findet mal den Weg wieder zum Selbstbewusstsein zurück. Und damit meine ich nicht Arroganz. Und arbeitet strukturiert, fokussiert mit Mut an den richtigen Stellen. Und dann wird es auch die nächsten 10 Jahre eine gute Zeit sein. So.
Ja, was für ein schönes Resümee. Genau, und Mut machen. Das ist ja auch dein Thema, Sascha. Perfekt. Also, ich danke dir, dass du da warst. Es hat ja so einen Spaß gemacht. Und ich finde, wir müssen uns mal wieder verabreden und den nächsten Podcast dann für unsere Händler und Händlerinnen aufzeichnen. Ganz doll freue ich mich noch, dass wir uns Ende des Jahres auf unserer mobile Konferenz sehen, auf unserer Moor-Konferenz im November. Am 22. und 23.11. Und ja, also es hat mir super gefallen.
Sollen wir das Thema schon mal ansprechen, was die Leute dort erwarten können von mir?
Ja, Sascha, was können wir denn da von dir erwarten?
Gute Frage. Ich werde ein bisschen was über künstliche Intelligenz im Autohaus erzählen. Und zwar nicht so, wie man es klassisch glaubt, irgendwie mit Beispielen, die in Silicon Valley passieren und die man in 10 Jahren mal irgendwann machen kann und man dafür 1000 Leute braucht, sondern wirklich hemmsärmlich quasi Ärmel hochkrempeln und KI jetzt und heute aktiv schon nutzen. Das wird so ein bisschen der Inhalt sein, vom Autohaus fürs Autohaus, ganz pragmatisch KI. Künstliche Intelligenz. Ich glaube, das wird ganz cool werden. Ich weiß allerdings noch nicht, was ich erzähle, weil das gerade sich alles so schnell ausarbeitet und so schnell entwickelt, dass ich wahrscheinlich erst eine Woche vorher anfange, den Vortrag zu machen, damit er auch aktuell ist.
Ja, es wird mega, das weiß ich jetzt schon. Und dafür schätze ich dich eben so, ne, dass du genau das gleich umsetzbar, anwendbar immer bringst, ne, auf den Punkt. Und dann merkt man eben, ne, das ist halt nicht, du hast 5 Bücher gelesen und jetzt halte ich mal einen Vortrag über Atomphysik, sondern du hast das jahrelang in dir und du lebst das. Ne, das kommt dann rüber. Also künstliche Intelligenz und natürliche Blödheit, das ist die Kombination, die wir beide...
Zusammen ist das wieder total in Ordnung.
Ja, da sind wir wieder beim Mittelmaß. Nee, es war super, Sascha. Vielen Dank für deine Zeit. Liebe Grüße ins Münsterland und bis ganz bald wieder.
Alles Gute an die Community hier. Bis bald. Ciao.
Ciao.
Goodbye.